Ich lese jetzt aus Matthäus 18 die Verse 15 bis 20. Die Verantwortung für den Bruder. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn hin unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.
Einer der Gründe, warum ich die Bibel so toll finde und wirklich wertvoll ist, sie ist ehrlich. Oft ist sie schmerzhaft ehrlich. Sie verbreitet keine rosa Wattebäuschen. Soll ich ein bisschen nach links gehen? Also die Bibel versucht nicht mit viel Worten um nichts möglichst harmlos zu sein, sondern sie kommt auf den Punkt. Und dies ist eine der Stellen, wo die Bibel auf den Punkt kommt. Sie weckt keine Illusionen, sondern sie spricht die Wahrheit. Die Bibel bezeugt die Liebe Gottes zu seinen Menschen und seine Gedanken und Wege, die so ganz anders sind, als es meine wären. Seine Gnade, seine Geduld, seine Gedanken darüber, wie wir miteinander ein gelingendes Leben führen können. Auch an dieser Stelle ist das absolut auffallend. Jesus redet zu seinen Jüngern und er sagt nicht, also falls es mal zu Sünde in der Gemeinde kommen sollte, falls jemand mal etwas absolut Falsches tut unter euch, dann, er sagt, wenn dein Bruder sündigt. Die deutsche Sprache ist wunderschön, ne? Der Unterschied zwischen falls und wenn. Jesus sagt, wenn. Das ist eine zeitliche Aussage. Er sagt, es wird passieren. Die Frage ist nur, wann. Und deshalb, wenn dein Bruder sündigt. Die Frage ist, wie gehen wir dann miteinander um, wenn das passiert? Es geht an dieser Stelle hier nicht darum, dass jemand mir gegenüber schuldig wird, mir gegenüber sündigt, sondern hier geht es um eine allgemeine Aussage. In der Gemeinde gibt es Sünde. Jemand tut offensichtlich nicht den Willen Gottes. Zum Beispiel, jemand bricht die Ehe. Dann ist das ganz klar nicht Gottes Wille. Und es ist ganz klar, dass Gemeinde das nicht einfach so stehen lassen soll. Was Gemeinde dann tun soll, das schreibt Matthäus hier auf. Das hat Jesus so gesagt. Also wenn du siehst, dass einer deiner Geschwister in der Gemeinde absolut schief und falsch unterwegs ist, wenn er droht, verloren zu gehen, sich auf Abwege zu begeben, dann gehe du hin und versuche, ihn zurückzugewinnen, denn es wird geschehen. Es ist immer wieder geschehen und es wird weiter geschehen, dass wir sündigen. Was also sollen wir tun, wenn der Bruder oder die Schwester sündigen? Geh hin, sagt Jesus. Genau vor dieser Geschichte, vor dieser Stelle, hat Jesus seinen Jüngern am Beispiel des einen verlorenen Schafes unter den 100 Schafen der Herde deutlich gemacht, dass der Hirte sich dann aufmacht und das eine verlorene Schaf sucht. Warum? Weil Gott nicht will, dass einer verloren geht. Weil Gott nicht will, dass ein einziges Schaf der Herde verloren geht. Deshalb geht der Hirte selber los und sucht. Jesus Christus ist dieser gute Hirte. Und er ist vom Himmel auf die Erde gekommen, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist, sagt die Bibel. Weil der Hirte sucht, weil Jesus sucht, weil er losgegangen ist, deswegen sollen wir das auch tun. Und deswegen sagt Jesus seinen Nachfolgern, geht hin und sucht. Nachfolger Jesu nehmen den ernst, der selber hingegangen ist, um zu suchen. Wenn Gott selber gegangen ist durch Jesus, dann sollen wir das auch tun. Und Jesus sagt das immer wieder seinen Jüngern. Er sagt es auch im Missionsbefehl sehr deutlich. Er sagt, geht, geht hin. Das ist mein erster Punkt, dass wir das verstehen als Gemeinde, dass wir eine Gemeinschaft sind, und zwar eine Gemeinschaft. G-E-H-Meinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft, die gehen soll. Eine Gemeinschaft derjenigen, die gehen. Das könnte unangenehm sein. Das ist vielleicht nicht so ganz schön, zu jemandem gehen zu müssen und ihm etwas sagen zu müssen, was ihm unangenehm sein wird. Jemanden zu konfrontieren, jemanden zu sagen, du, was du da gerade tust, ist nicht in Ordnung. Es ist nicht einfach, andere zurechtzuweisen, weil das so schnell so aussieht, als ob man es selber ja drauf hätte und der andere eben nicht. Weil es so schnell so aussehen könnte, als ob man über dem anderen steht. Aber das formuliert Jesus hier gar nicht, darüber redet er gar nicht. Er sagt, deine Liebe zum Verlorenen muss so groß sein, dass du gehst. Deine Liebe zum Sünder muss so groß sein, dass du gehst. Ich bin gegangen, sagt Jesus. Wie gehen wir um mit Schwierigkeiten und Konflikten in der Gemeinde? Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Diese drei Verse sind die Kurzfassung, die Beschreibung der Konfliktlösungsstrategie Gottes für seine Gemeinde. Die Nachfolger Jesu, das ist der zweite Punkt, sind eine Konfliktlösungsgemeinschaft. Wir sollen Konflikte angehen und lösen. Das möchte Jesus von uns. Und wenn man sich unseren Text genau anschaut, dann sind da drei Schritte aufgeführt, einer nach dem anderen. Vielleicht vergleichbar mit den verschiedenen Instanzen eines Gerichts, wo man auch unten anfängt und dann höher geht. Es geht um jemanden, Schwester oder Bruder in der Gemeinde, die oder der gegen Gottes Willen handelt. Sündigt aber dein Bruder, dann geh hin und unterhalte dich mit deinen Freunden über sein schlechtes und unmögliches Verhalten. Strafe ihn mit Missachtung, damit er merkt, was er für ein schlechter Kerl ist und dass er sich ein Beispiel nehmen kann an deinem tadellosen Verhalten. Das sagte Jesus nicht. Er sagt, geh hin, suche das Einzelgespräch unter vier Augen und weise ihn zurecht. Weise ihn auf das Richtige hin, auf das Recht. Sag, da ist richtig. Hier wird nicht gesagt, der Pastor soll das machen oder einer der Ältesten oder jemand mit einer ganz besonderen geistlichen Autorität, sondern jedes Mitglied der Gemeinde ist hier gemeint. Warum? Weil wir alle Brüder und Schwestern sind untereinander. Das ist eine Aufforderung an jeden von uns. Und es soll verschwiegen geschehen. Niemand soll es mitbekommen. Du musst auch nicht sagen, pass mal auf, Frank und Otto und Bernd, betet mal für mich, ich muss da zum dem und wollte den dann zurechtweisen. Nein, geh hin, rede mit ihm unter vier Augen. Kein Klatsch, kein Tratsch soll entstehen, kein Übereinanderreden, sondern ein Miteinanderreden. Wir sind da ja ganz gut drin, so im Beten. Wenn wir sagen, weißt du, ich habe da gerade was Schwieriges vor mir, kannst du mal für mich beten? Und dann kommt die Geschichte über jemand anderen. Das will Jesus nicht. Er will es nicht. Er macht es deutlich und er sagt, geh du hin unter vier Augen. Und wenn sich da nichts dran ändert, wenn die Situation sich nicht verbessert, wenn derjenige oder diejenige nicht hört und nicht umkehrt, dann kommt eine zweite Instanz. Aber wieder nicht die große Öffentlichkeit, sondern nimm dir noch einen oder zwei dazu und dann versuch es noch einmal. Denn vielleicht wissen die ein bisschen mehr, diese anderen Zeugen. Vielleicht haben die noch mal einen anderen Blickwinkel, den sie einbringen können in diese Situation. Und ihr findet gemeinsam vor Jesus den richtigen Weg daraus. Nimm dir einen oder zwei dazu, weil einer alleine kann sich auch irren. Vielleicht hast du dich geirrt. Und du brauchst einen Zeugen oder zwei Zeugen, die dir sagen, Junge, du bist gerade falsch gewickelt. Lasst uns dann gemeinsam hören und prüfen, was vor Gott richtig ist. Das ist der zweite Schritt. Und wenn auch das keinen Erfolg hat, dann soll der ganze Fall in dritter und letzter Instanz vor die ganze Gemeinde gebracht werden. Und dann bekommt es Gemeinde mit. Vielleicht bekommt es zuerst Gemeindeleitung mit, wenn man darüber redet, wie gehen wir mit dieser Situation um. Muss das die ganze Gemeinde erfahren? Auch das kann eine Fragestellung sein. Aber wenn keine Klärung, keine Umkehr möglich ist, dann bleibt tatsächlich, so sagt es unser Text, als letzte Möglichkeit der Gemeindeausschluss. Derjenige, der so schräg unterwegs ist, soll entfernt werden aus der Gemeinschaft, um Schlimmeres zu verhindern. Um zu verhindern, dass ein schlechtes Beispiel Schule macht. Wie ich eben schon mal dieses ganz drastische Beispiel angeführt habe, wenn Ehebruch akzeptiert ist in unserer Gemeinde, wenn es in Ordnung ist, dass einer nicht nur eine Frau hat, sondern zwei, oder eine Frau nicht nur einen Mann hat, sondern zwei, wohin soll sich das entwickeln? Es ist richtig, das am Anfang zu beenden und deutlich zu machen, das ist nicht Gottes Wille, das ist nicht das, was er für uns geplant hat. Und ja, es ist keine schöne Aufgabe. Aber gerade hier in der Verantwortung dieser schwierigen Entscheidung sagt Gott uns, ich bin bei euch. Gott überträgt der Gemeinde die Kompetenz des Lösens und Bindens mit einer irdischen Relevanz, nämlich jemand wird ausgeschlossen aus der Gemeinde, und mit einer himmlischen Relevanz. Wir kriegen das oft so gar nicht mit, welche Ehre Gott uns gibt, was er uns zutraut. Er sagt, wenn mein Heiliger Geist in euch lebt, natürlich könnt ihr geistliche Entscheidungen treffen. Und diese geistlichen Entscheidungen haben eine Relevanz für das, was im Himmel passieren wird. Jesus sagt, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Deswegen dürfen wir auch einander zusprechen, deine Schuld ist dir vergeben. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte beichten, ich möchte meine Schuld bekennen und ich möchte mit dir vor Gott gehen und ich brauche es, das zu hören, dass meine Schuld vergeben ist. Wir dürfen das tun. Wir dürfen das tun. Und dann redet Jesus weiter und er sagt, und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Diesen letzten Vers, den zitieren wir immer mal wieder gerne, um uns zu ermutigen und zu sagen, wo wir zu zweit oder zu dritt zusammen sind, da hat Gott verheißen, dass er selber mittendrin dabei ist. Und das ist richtig. Aber ich finde es total interessant, dass dieser Vers in diesem Zusammenhang steht, in diesem konfliktbehafteten Zusammenhang, in dieser schwierigen Situation, da sagt Gott, bin ich bei euch. Und wenn ihr betet, will ich hören. Der schwarze Pfarrer stellt seiner Gemeinde den weißen Gastprediger vor. Und er sagt, und wenn seine Haut auch weiß ist, liebe Brüder und Schwestern, ist seine Seele doch genauso schwarz wie unsere. Das stimmt. Genau so ist es. Genau so ist es. Um nochmal deutlich zu machen an dieser Stelle, es gibt kein Ober und Unter. Es gibt einen Dienst, den wir als Gemeindemitglieder aneinander leisten. Wir dienen einander. Wir bringen einander wieder zurecht. Es gibt keine Überheblichkeit dabei. Wer dem anderen so dient, sollte nicht denken, das würde mir nie passieren. Natürlich kann es dir genauso passieren. Natürlich kann es mir genauso passieren. Und dann wünsche ich mir, dass jemand zu mir kommt und sagt, du bist falsch unterwegs. Wir brauchen einander. Seelsorge füreinander können wir nur leben, wenn wir nicht grundsätzlich ausschließen, in die gleiche Situation zu kommen, in der der andere steckt. Wir sind nicht besser. Keiner von uns ist besser als der andere. Wir sind gleich und Gott sieht uns gleich. Wir sind Geschwister und wir sollen einander dienen, einander helfen. Und dazu brauchen wir Korrektur. Wenn ihr die Briefe von Paulus lest an die Gemeinden, die sind voll davon, dass wir einander dienen, einander ermutigen, einander zurechtweisen, einander helfen, einander stärken, einander kräftigen, einander korrigieren. Er sagt es ständig, einander, dient einander. Deswegen sind wir Gemeinde. Dafür sind wir Gemeinde. Und an dieser Stelle wird auch deutlich, dass es nicht darum geht, irgendeinen loszuwerden. Es geht nicht darum, dass die Gemeinde heiliger wird an dieser Stelle. Es geht darum, jemanden zurückzugewinnen, jemanden wieder zurückzulieben. Da wird gekämpft und da wird gerungen, da wird gebetet, da wird gefleht, da wird argumentiert, damit der Betreffende wieder nach Hause findet. Er soll für dich wie ein Gottloser sein, sagt Jesus seinen Jüngern. Wie ein Heide oder ein Zöllner. Aber waren das nicht genau die Leute, mit denen Jesus sich dann immer abgegeben hat? Waren das nicht genau die Leute, wo man Jesus vorgeworfen hat, du gibst dich immer noch ab mit diesen Sündern. Du gehst hin zu den Zöllnern, ja, zu den Prostituierten, du redest mit Frauen, das geht gar nicht. Jesus sucht das Verlorene. Und wenn jemand verloren ist, dann ist er verloren, aber man darf ihn zurückgewinnen, man darf ihn zurücklieben und das sollen wir tun. Er sei für dich wie ein Gottloser, wie ein Heide oder Zöllner, heißt, bemühe dich um ihn, erzähle ihm von der vergebenen Gnade Jesu, ruf ihn zurück. Das ist Absicht, dass dieser Text direkt im Anschluss an das Gleichnis von dem verlorenen Schaf steht. Das ist Absicht. Es sieht so aus, als wenn Matthäus es uns sagen wollte. Und so, liebe Gemeinde, sieht das ganz praktisch und konkret aus, wenn versucht wird, jemanden, der sich verirrt hat, wieder zu befreien und zurechtzubringen. Ich möchte euch gerne einen Text vorlesen von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Buch Gemeinsames Leben. Ist von 1966 verlegt worden. Er sagt, unerlässlich, weil von Gottes Wort geboten, ist die Zurechtweisung dort, wo der Bruder in offenbare Sünde fällt. Im engsten Kreise beginnt die Übung der Zucht der Gemeinde. Wo der Abfall vom Worte Gottes in Lehre oder Leben die häusliche Gemeinschaft und damit die ganze Gemeinde gefährdet, dort muss das ermahnende und strafende Wort gewagt werden. Nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Nichts kann barmherziger sein als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Es ist der Dienst der Barmherzigkeit, ein letztes Angebot echter Gemeinschaft, wenn wir allein Gottes Wort zwischen uns stehen lassen, richtend und helfend. Nicht wir richten dann, Gott allein richtet. Und Gottes Gericht ist hilfreich und heilsam. Wir können bis zuletzt dem Bruder nur dienen, uns niemals über ihn erheben. Wir dienen ihm auch dort noch, wo wir ihm das richtende und trennende Wort Gottes sagen, wo wir im Gehorsam gegen Gott die Gemeinschaft mit ihm aufheben. Wir wissen ja, es ist nicht unsere menschliche Liebe, mit der wir dem anderen die Treue halten, sondern es ist Gottes Liebe, die nur durch das Gericht hindurch zu den Menschen kommt. Indem Gottes Wort richtet, dient es dem Menschen. Wer sich mit Gottes Gericht dienen lässt, dem ist geholfen. Wir sehen manchmal über Kleinigkeiten gerne hinweg. Und manchmal wachsen diese Kleinigkeiten und wir sehen auch über größere Dinge gerne hinweg. Aber Sünde ist Sünde und trennt uns von Gott. Dafür ist Jesus gestorben. Das Gericht Gottes über unsere Schuld hat Jesus getragen. Sünde musste bezahlt werden. Und Jesus hat es getan. Wer aber seine Sünde behalten will und sie nicht Jesus überlässt, der wird auch die Strafe für seine Sünde tragen müssen. Und das ist ein ernstes Wort. Das Gericht Gottes, er als der gerechte Richter, der wirklich alles sieht, sollten wir ernst nehmen. Das Gericht Gottes soll uns dienen. Es ist an Jesus vollzogen. Es soll uns frei machen. Wo wir solche Themen als Gemeinde miteinander zu bewegen haben, da muss es uns ins Gebet treiben. Da können wir gar nicht alleine agieren. Da merken wir, dass wir Gott brauchen. In Konflikten merken wir, dass wir Gott brauchen. Gott will hören und erhören, wo sich seine Gemeinde trifft zum Beten. Vielleicht sogar nur zu zweit oder dritt. Aber Gott hat versprochen, dabei zu sein. Nachfolger Jesu sind eine Gebetsgemeinschaft. Wir müssen eine Gebetsgemeinschaft sein als Gemeinde. Andernfalls sind wir keine Gemeinde. Auch die Krise unserer Gemeinde und die Krise der Gemeindeleitung in den letzten Monaten hat viele mehr zum Gebet gebracht und ins Gebet getrieben. Und ich glaube und vertraue Gottes Versprechen, dass er auf unser Gebet reagiert, dass er hört und handelt und gibt. Und deswegen lasst uns dranbleiben am Gebet als Gemeinde. Persönlich, zu zweit oder dritt, in den Gebetskreisen am Mittwoch oder Freitag oder wann immer ihr betet, haltet auch die Gemeinde vor Gott hin. Mario, ich möchte dich bitten, den zweiten Teil des Textes jetzt zu lesen.
Aus Matthäus 18, 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. 7-mal, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, der seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er die nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hunderte Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du das mit jemand anderen, mit dem anderen Diener nicht auch hättest du da mit jenem anderen Diener nicht mit dir erbarmen hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihm der Herr der Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch so behandeln, der seinem Bruder nicht vom Herzen vergibt.
Danke, Mario. Jetzt wird es persönlicher. Bisher haben wir über Gemeinde gesprochen, wo einer in Sünde fällt und der andere gerufen ist, hinzugehen. Jetzt macht es Petrus persönlicher und sagt: Jesus, wie ist das denn, wenn mein Bruder an mir sündigt? Ich bin jetzt der Geschädigte, ich bin der Verletzte. Wie oft muss ich ihm vergeben, wenn er an mir sündigt, wenn er wieder gegen mich sündigt? 7-mal? 7 ist eine schöne Zahl. 7 ist so die biblische Zahl der Fülle. Dann ist was abgeschlossen. Und vielleicht nimmt Petrus deshalb diese Zahl. Und er sagt: Herr, du hast meine Frage schon richtig verstanden, ne? Mein Bruder, 7-mal das Gleiche, das müsste doch reichen, wenn ich ihm 7-mal das vergebe. Er sündigt immer wieder gegen mich. Er versündigt sich an mir. Er wird an mir schuldig. Er verletzt mich. Also 7-mal ist eigentlich schon jenseits meiner Vorstellungskraft. Aber Jesus, das müsste dir doch reichen, oder? Jesus ist auch hier wieder ganz anders als erwartet. Er sagt: Nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. 490-mal. Das heißt unbegrenzt, ohne Ende, so wie es Jesus entspricht. Jesus vergibt unbegrenzt und ohne Ende und ohne zu zählen, wenn wir schon wieder kommen und sagen: Herr, ich habe schon wieder getan. Es tut mir leid, bitte vergib mir, ich will es nicht mehr tun. Dann sagt Jesus: Wunderbar, herzlich willkommen, ich vergebe dir, starte neu. Er formuliert einen Maßstab, der ihm selbst entspricht. Er sagt: So wie ich bin, so sollt ihr auch sein. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber so wie ich bin, so sollt ihr auch sein. Er erwartet das Gleiche von seinen Nachfolgern, wie das, was er getan hat, was er gegeben hat. Und um das zu verdeutlichen, nimmt er keinen Bezug auf die moderne Psychologie zum Beispiel, die sagt, da hätte er sagen können: Du Petrus, wenn du vergibst, dann geht es dir auch besser. Ja. Dann musst du diese Last nicht mehr rumtragen, dem anderen seine Schuld vorzuwerfen. Weißt du, Petrus, wenn du vergibst, dann hast du gar keine schlechten Gefühle mehr, wenn du den anderen siehst. Ja, du weißt doch, wie dein Herz sich zusammenkrampft, wenn du den anderen nur auf 100 Meter Entfernung siehst. Ja, das ist alles dann nicht mehr, wenn du vergibst. Denk doch an dich. Er argumentiert nicht mit dem Wohl von Petrus, das tut er nicht. Er tut es einfach nicht. Also tatsächlich weiß man ja heute, dass Menschen, die vergeben können, eine höhere Selbstwerteinschätzung haben. Man ist glücklicher mit sich selbst. Man weiß, dass sie mehr gute Gefühle und weniger schlechte Gefühle haben als Menschen, die nicht vergeben können. Vergebung geht einher mit weniger Depression, weniger Angst, weniger Stress und mehr Lebenszufriedenheit. Das hätte Jesus alles sagen können, er hat es aber nicht gemacht. Vielleicht, weil er will, dass wir nicht vergeben, damit es uns besser geht. Unser ganzes Leben dreht sich doch schon darum, wie geht es uns besser? Wie werde ich glücklich? Aber Jesus sagt, nein, das soll nicht deine Mitte sein. Deine Mitte soll sein, wie kannst du meinen Willen tun? Wie kannst du mir gefallen? Wie kannst du dem entsprechen, was ich tue? Wie kannst du mein Nachfolger sein? Jesus hat alles aufgegeben. Jesus hat nicht sein Glück gesucht. Er entäußerte sich selbst, steht in Philipper 2. Er hat sein Gottessohnsein bei Gott in der Herrlichkeit aufgegeben und ist Kind geworden auf dieser Erde. Er hat alles sein lassen, nicht um sein Glück zu suchen, sondern um unser Glück zu suchen, um dein Glück zu suchen, mein Glück, mich selbst. Dich. Als ich gestern Vormittag auf meinem Sofa gesessen habe, sind mir aus der letzten Woche drei Begebenheiten eingefallen, in denen ich mich von Menschen verletzt fühlte. Krass. Habe ich irgendwie sehr selten, aber gestern hatte ich so einen Moment, wo ich mir das bewusst gemacht habe. Ich bin dreimal verletzt worden. Ob die das wollten oder nicht, ich bin dreimal verletzt worden. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich zwei der drei Sachen schon geklärt haben und das dritte ist auf dem Weg zur Klärung. Und es sind auch alles keine echten Dramen, aber es tat jedes Mal weh. Und ich musste jedes Mal damit umgehen und sagen, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit dieser Verletzung? Vielleicht war deine Woche ja noch viel herausfordernder. Vielleicht bist du auch jemand, der verletzt ist. Der nicht nur dreimal pro Woche verletzt wird, sondern vielleicht häufiger. Der nicht nur oberflächlich verletzt wird, sondern es geht tief in dich hinein. Wie sollst du damit umgehen? Jesus argumentiert nicht, er erzählt ein Gleichnis. Er sagt, das Himmelreich ist wie? Wie bei diesem König, zu dem der Diener kommt, der eine unglaubliche Summe Geldes dem König schuldet und er kann es nicht zurückzahlen. Das Himmelreich ist wie dieser König, der diesem Diener alles vergibt und alles schenkt. 10.000 Talente entsprechen etwa 50 Millionen Euro. Eine Zahl, die unvorstellbar ist. Wie soll das ein normaler Mensch hinkriegen, das jemals zurückzuzahlen? Und die wird ihm geschenkt. Und dieser Diener, erzählt dann Jesus weiter, hat nichts anderes zu tun, als zu einem anderen zu gehen, der ihm 100 Denare schuldet. Das sind 50 Euro. Das ist ein Millionstel der Summe, die er gerade erlassen bekommen hat. Ein Millionstel. Und er bringt es nicht übers Herz, dem anderen zu vergeben, sondern er sagt, Recht muss Recht bleiben. Du schuldest mir das, du musst mir es zurückzahlen und ich lasse dich ins Gefängnis werfen, bis das passiert ist. Die erfahrene Barmherzigkeit, die erlebte Vergebung hat ihn nicht verändert. Es hat ihn nicht dazu gebracht, im Kleinen so zu handeln, wie der König an ihm im Großen gehandelt hat. Es ist nichts innerlich passiert. Und der Zorn des Königs über sein Handeln führt dazu, dass ihm seine Schuld doch jetzt wieder angerechnet wird, ihm nicht vergeben wird. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben können, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und dann sagt Jesus, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ihr kennt diese Redensart, wie du mir, so ich dir. Wenn du mir Böses antust, tue ich dir Böses an. Wenn du mir Gutes antust, tue ich dir Gutes an. Wie du mir, so ich dir. Eine Hand wäscht die andere. Und das scheint uns gerecht zu sein. Gottes Gerechtigkeit ist eine andere Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit sagt, wie ich Jesus dir getan habe, so sollst du den anderen tun. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wie ich dir getan habe, so tue du den anderen. So wie ich dir alle deine Schuld und Sünde vergeben habe, sollst du auch denen vergeben, die an dir schuldig werden. Nicht, weil es dir danach besser geht, das soll nicht deine Motivation sein, sondern weil das dem Lebensstil eines Nachfolgers Jesu entspricht, so zu sein wie der Herr. Wer Gnade erlebt hat, soll selber gnädig mit anderen sein. Wie ich dir, sagt Gott, so du den anderen. Hätte Jesus nicht eine positivere Geschichte erzählen können? Irgendwas, was uns so erfreut und ermutigt und uns anspornt, dieser schönen Story nachzueifern. Hätte er das nicht anders formulieren können? Ein bisschen liebevoller, vielleicht einfach nochmal mehr diesen vergebenden, liebenden Gott in den Mittelpunkt stellen und sagen, komm, lasst uns so sein wie er. Das hat er getan. Jesus spricht von diesem König, der alles vergibt. Eine unendliche Schuld, die nicht zurückgezahlt werden kann, vergibt der König. So ist Gott. So ist dieser Gott, dem wir folgen. Er ist bereit zur Vergebung. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat dir deine Schuld vergeben. Es ist bezahlt am Kreuz. Aber es ist eine ernste Geschichte. Es ist nicht eine sanfte, leichte Sommergeschichte. Es ist eine ernste Geschichte, auf die wir jetzt zugehen, wenn wir an Karfreitag denken. Eine Geschichte, die Jesus sein Leben auf dieser Erde hier gekostet hat. Jesus erzählt diese Geschichte hier mit einem negativen Ausgang. Er sagt, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandelt, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Warum tut er das? Ich glaube, er tut es, weil wir es sonst vielleicht nicht verstehen würden. Manchmal brauchen wir diese Warnung und diesen Hinweis darauf, dass unser Handeln bestraft wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir diese Tempo-30-Schilder, die nerven mich schon immer. Schon immer, es tut mir echt leid. Wenn ich sehe, dass da frei ist, dass da keine Bebauung ist, was auch immer, ich kann doch selber entscheiden, wie schnell ich fahre, oder? Ich kann es doch gut abschätzen. Warum fahre ich 30? Warum stelle ich meinen Tempomat auf 35 ein? Weil ich Angst habe, erwischt zu werden. Ich habe Angst, Strafe zu zahlen. Das will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will diese Briefe nicht mehr kriegen von irgendeinem Institut aus Darmstadt. Habe ich genug von gehabt. Ich brauche es, dass mir gesagt wird, wenn du das tust, passiert das, damit ich mich wohl verhalte. Wenn die mir sagen würden, pass auf, fahr doch 30, weil das ermutigt dann die anderen auch 30 zu fahren. Oder vielleicht läuft dir ja doch irgendwann mal ein Kind lang, 10 Kilometer von zu Hause entfernt. Oder was auch immer, das würde mich nicht motivieren. Mich motiviert, dass ich bestraft werde, falls ich erwischt werde. Das ist leider die Wahrheit. Und deswegen halte ich mich dran. Jesus meint es auch so ernst. Er warnt uns, er beschreibt die Konsequenzen. Er sagt, wenn ihr nicht auf die Gnade Gottes so reagiert, dass ihr auch gnädig seid, dann verspielt ihr diese Gnade, dann verliert ihr diese Gnade. Und auf Seiten der Jünger hat es sicher einiges an Erschrecken gegeben, an heiligem Erschrecken. Und das darf auch bei uns so sein. Wir dürfen uns erschrecken über diesen Gott, der es ernst meint, der keine Spielchen spielt, sondern der es ernst meint. Es ist ihm ernst mit dem Thema Vergebung. Wenn wir im Vater unser beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann nimmt Gott uns ernst. Dann nimmt Gott uns ernst. Dieser Gott, dem wir dienen, der ist ein heiliger Gott. Er ist unendlich anders, als wir uns das vorstellen könnten. Seine Gerechtigkeit ist anders als unsere Gerechtigkeit. Dieser Gott ist unendlich heilig. Aber er ist der Gott, der die Schuld vergibt. Und deshalb suchen wir ihn, deshalb laufen wir zu ihm. Wo ist solch ein Gott, so wie er? Wo ist solch ein Gott, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Wo ist so ein Gott, der Worte des ewigen Lebens hat, als nur er, als nur Jesus? Wir werden nach der Predigt ein Lied singen, das heißt, und ich lauf zu dir. Und wir reden da über das Laufen zu Gott. Wir wollen zu Gott gehen, weil wir sagen, nur du bist derjenige, der uns vergeben kann. Nur du hast diese Liebe für uns. Und nur du kannst uns vergeben und uns wieder auf den richtigen Weg setzen. Und nur du bist unendlich heilig. Und wir wollen dich ernst nehmen, so wie du, Jesus, auch die Sünde ernst genommen hast am Kreuz. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch selber jetzt einfach mal überprüft für eine Minute an eurem Platz. Mit Gott sprecht und sagt, Herr, was wolltest du mir heute sagen? Welchen Punkt soll ich heute mitnehmen, damit ich damit was tue? Vielleicht musstest du hören, dass dieser Gott ein gnädiger Gott ist. Vielleicht musstest du hören, dass deine Schuld nicht zu groß ist. Er hat alle Schuld vergeben. Und du darfst mit deiner Schuld zu ihm kommen und er vergibt dir gerne. Vielleicht musstest du auch hören, dass Gott deine Sünde ernst nimmt und dein nicht vergeben wollen. Und du musstest hören, dass Gott dir sagt, ich will, dass du vergibst. Ich will, dass du so bist, wie ich bin. Ich will, dass du den anderen mir überlässt. Was auch immer es ist, denkt bitte darüber nach für eine Minute. Und dann bitte ich euch danach, dass wir gemeinsam aufstehen und das Vaterunser beten. Mit diesem gefährlichen Satz. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Als Antwort auf diesen Gott, der sagt, ich nehme dich ernst. Lasst uns bitte eine Minute ruhig sein und mit Gott reden. Und dann stehen wir auf zum Vater unser. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht und dass wir jetzt gemeinsam das Vaterunser beten. Das dürft ihr übrigens auch laut beten. Wir dürfen nicht singen, aber laut beten ist nicht verboten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.